Ich grüße Sie alle sehr herzlich. Danke vielmals für die Einladung für heute Abend und freue mich auf das Thema, auf das uns das Lied, das wir gesungen haben, schon einstimmte. Ich dachte, wie Hiller das beides zusammenbringt, auf der einen Seite die Gewissheit, Jesus Christus herrscht als König, auf der anderen Seite die Wirklichkeit dieses Lebens, zwar auf kreuzdrückfeste Glieder, hier auf kurze Zeiten nieder und das Leiden geht zuvor. Aber beides gehört ja hier zusammen. Das Thema, das wir heute Abend haben, ist eigentlich viel zu groß für die Zeit, die uns zur Verfügung steht, aber ich will Sie nicht bis Mitternacht hier halten. Seien Sie getrost, auch wenn es heißt, da oben Offenbarung 20 bis 22, wir werden weder jeden Vers noch jedes Kapitel im Detail ansehen, aber wenn man von Gottes neuer Welt spricht, dann kann man sich nicht auf die Verse, die wir zunächst anvisiert haben, Offenbarung 21, Vers 1 bis 8, beschränken. Wir werden nachher merken, warum. Man muss auch den Blick in andere Richtungen mitgehen lassen. Ich will das Ganze, ich habe eine PowerPoint-Präsentation mit vorbereitet, einfach damit es etwas leichter ist zu folgen und damit man gewisse Bibelworte vor Augen hat. Denn wenn man sie nur liest und wenn sie nur gehört werden, dann sind sie im Nu wieder weg. Hier haben wir sie dann vor uns, können sie lesen und damit dann auch besser folgen. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt vorstellen können, Händel, der Messias, das große Halleluja. Ja. Da ist dieser Jubelgesang. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat sein Reich aufgerichtet. Lasst uns freuen und ihm die Ehre geben. Es ist eine starke Stimme, die das ruft, und wenn man dann das bei Händel hört, da muss man sich fast die Ohren zuhalten, wenn der Chor am Schluss einstimmt. Und hier in Offenbarung 19, Vers 6 heißt es, ich höre etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen. Es sind die gleichen, denen es dann gegeben wurde, anzulegen, weißes Leinwand. Damit ist das Ziel erreicht. Die ganze Offenbarung, ja, man kann sagen, die ganze Bibel kennt eigentlich nur ein Ziel von 1. Mose 3 an, nämlich dass endlich die Herrschaft Satans auf dieser Erde überwunden wird, dass endlich das, was der Teufel durch die Sünde und durch den Fall Adams zerstörte, wiederhergestellt wird. Und es geht darum, dass die Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde voll aufgerichtet wird. Da, wo wir hier haben, sein Reich. Da steht im Griechischen Basileia, im Hebräischen wäre es die Mamlucha, die Königsherrschaft. Wobei der König, von dem hier die Rede ist, nicht so wie in Berlin im Augenblick jemand ist, der um Koalitionen feilschen muss, sondern er ist souverän. Und was er sagt, das gilt und was er sagt, ist gut für all die, über die er Herr ist. Aber diese neue Welt Gottes, um die es heute Abend geht, ist nicht nur so, wie einst das Paradies war. Neu, es gibt im Griechischen zwei Worte, das eine heißt Neos. Wenn ich ein neues Hemd kaufe, ist es einerseits neu, andererseits aber genauso wie all die anderen Hemden, die ich schon gehabt habe. Und dann gibt es ein zweites Wort, Kainos. Kainos ist etwas Neues, wie es das noch nie gegeben hat. Und diese neue Welt, die Gott schaffen wird, ist etwas, das all unsere Vorstellungen, unsere gesamte Fantasie und alles bei weitem übersteigt. Bevor die Tür zu dieser neuen Welt aufgetan wird, mussten zwei Dinge geschehen. Das eine, die Sünde muss aus der Welt weggeschafft werden. Und das konnte niemand von dieser Welt, in der wir leben. Denn jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist selbst Sünder, Sünderin. Und deshalb musste Jesus, der Sohn Gottes, Mensch werden. Und jetzt sage ich ganz bewusst, geboren von der Jungfrau Maria. Und in der Offenbarung begegnet er dann als das geschlachtete Lamm. Als das geschlachtete Lamm wurde er zum Sieger, der den Teufel und die Sünde überwand. Als das geschlachtete Lamm ist er der, der den gesamten Geschehensablauf in der Offenbarung des Johannes bestimmt. Es beginnt in Kapitel 5, Vers 8. Wo es dann heißt, und das Lamm kam, und das Lamm nahm die Rolle aus der Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und dann fallen die Gemeinde im Himmel auf Erden und unter der Erde vor ihm nieder, und der Jubel brandet empor. Und von da an geschieht alles nur auf den Befehl und das Wort des Lammes hin. Ob das die apokalyptischen Räder sind, ob das die Zornesschalen sind. Alles, alles nur auf seinen Befehl. Als geschlachtetes Lamm ist Jesus der Exekutor. Man könnte sagen, der Testamentvollstrecker des Willens Gottes. Und wir sehen hier, auf diesem Bild, es ist von der Erlöserkirche in Schondorf, das Altarbild. Nicht wahr, da sehen wir schon die Steine des himmlischen Jerusalems und hier. Aber entscheidend ist hier der geschlachtete Lamm. 28 Mal wird es insgesamt in der Offenbarung des Johannes genannt. Und das andere, was geschehen muss, ist, wie kann denn das geschehen? Aus allen Völkern, Sprachen, Zungen, Nationen müssen Menschen für das Lamm gewonnen werden. Es ist das, was wir herkömmlicherweise Mission genannt haben. Und dies gilt, bis Jesus wiederkommt. Und die Menschen jubeln ihm zu, du hast uns erkauft mit deinem Blut und zu Königen und Priestern gemacht. Und deshalb wird in dem Buch der Offenbarung das Lamm immer wieder angebetet. Du bist würdig zu nehmen, Kraft, Ehre, Weisheit, Stärke, Preis und Lob, denn du hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Immer wieder. Offenbarung 5, Vers 12. Leicht war der Weg derer, die in dieses Lob jetzt einstimmen, nicht. Man liest, sie kamen aus großer Trübsal und haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes. Und liest man dann die Offenbarung einmal ganz durch, vielleicht an einem Abend, das sind ja nur 22 Kapitel, dann merkt man, wie immer wieder sich Durchblicke auftun. Nicht erst am Ende, sondern nach den sieben Posaunen, nach den sieben Zornesschalen und so weiter. Immer wieder geht der Blick hin auf das Ende. Und das wird den Christen vor Augen gestellt, um ihnen in aller Kraft die Not zum Durchhalten zu geben. Denn noch sind sie Und noch sind wir nicht am Ziel. Wir sind noch, wie Schiller hier in diesem Lied gesagt hat, unterwegs. Wir werfen jetzt einen Blick in diese neue Welt Gottes hinein. Die letzten beiden Kapitel, Offenbarung 21 und 22, geben ein gewaltiges Bild. Es übersteigt eigentlich all das, was wir in menschliche Worte fassen können. Aber wo unser Wort aufhört, da setzt die Kunst ein, ob das die Tonkunst ist. Ich erinnere noch einmal an Händels Messias. Ich glaube, wenn wir an diese Pastorale denken, wie der Hirt seine Herde führt. Oder wenn wir an diesen gewaltigen Schlusschor denken, das sogenannte große Halleluja. Da wird mehr angesprochen als nur der Intellekt. Ähnlich ist es auch mit Bildern. Und hier in der Offenbarung des Johannes reiht sich Bild an Bild und Bild an Bild. Und was ich in den verbleibenden Minuten machen kann, ist lediglich, dass ich einige Pinselstriche, einige Ausschnitte aus diesem Bild vor Sie hinstelle. Der erste Pinselstrich, und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, des Lammes, die Braut des Lammes. Und er führte mich auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Ist es Ihnen aufgefallen? Der Engel, der jetzt Johannes hineinführt in diese neue Welt Gottes, ist einer der sieben Engel, die sieben Schalen hatten, der das Gericht ankündigte, ausführte. Und er wird ganz bewusst eingeführt. Er hätte schreiben können, irgendein Engel, nein, dieser Engel, der das schrecklichste Gericht ankündigte. Wir möchten sagen, das passt doch hier nicht. Die Gerichte sind doch jetzt endlich vorbei. Aber wir sollen in alle Ewigkeit nicht vergessen, dass wir aus dem Gericht durch Gottes Gnade und Christi Blut errettet sind. Das ist das eine. Aber es geht noch um etwas anderes. Der Gott, der die Gerichte über diese Welt sandte und immer noch sendet und bis zur Wiederkunft Jesus senden wird, ist kein anderer als der, der diese Welt rettet und der einst seine neue Welt aufrichten wird. Diese Gerichte Gottes, ob Naturkatastrophen, die weite Gebiete treffen, wir denken nur an den Sturm, der jetzt über Indien hinweggegangen ist oder noch hinweggeht. Ich habe heute den ganzen Tag keine Nachrichten gesehen oder gehört. Ich war unterwegs. Naturkatastrophen, die weite Gebiete betreffen. Oder Gerichte in einzelnen Menschenleben. Ich kenne sie nicht, die hier sitzen. All das sind nichts anderes als Rufe Gottes zur Umkehr. Immer wieder heißt es, und sie kehrten nicht um, und sie kehrten nicht um, und sie kehrten nicht um. Es sind aber auch Maßnahmen, um das Böse zurückzudrängen. Man könnte sagen, es ist das Klopfen Gottes an die Tür dieser Welt. Und das Schreckliche ist, dass sich durch all das, die Gerichte hindurch, die Menschen nicht rufen lassen. Sie sagen, ich bin erschüttert, bin bewegt. Ich will jetzt keine Politikernamen nennen, aber ich denke an jemanden, der das immer gesagt hat, wie sehr sie das bewegt. Aber nichts geschieht. Mir wird deutlich, der Retter, der diese neue Welt heraufführen wird, ist kein anderer als der Richter über dieser alten Welt. Ein zweiter Pinselstrich. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich hörte eine große Stimme aus dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und er selbst, Gott, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Das ist eines der gewaltigsten Worte der Bibel. Und dabei wird bewusst Bezug genommen jetzt auf Kapitel 5, Vers 7. Dort wird der beschrieben, der auf dem Thron sitzt. Und das ganze Kapitel 4 ist ihm gewidmet. Und am Schluss beten alle Geschöpfe an und sagen, denn du hast uns geschaffen. Und du hast uns erhalten. Und du allein bist es würdig, du Gott, dass man dich anbetet. Er ist der eine, einzige und allmächtige Gott, der alles schuf und der immer noch alles erhält. Und dann wird das beschworen mit dem nächsten Vers, den wir hier nicht dabei haben, der nicht vorgegeben war, aber hier ist es dann. Und er spricht, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss. Das ist ein Schwur, ein Eid, den Gott schwört. Dafür stehe ich ein. Und ich werde nicht eher zur Ruhe kommen und aufhören, bis dieses, was ich hier gesagt habe, geschehen sein wird. Und was gilt, das muss man niederschreiben. Festschreiben. Und deshalb geht hier der Aufruf, der Auftrag an Johannes, schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und diese neue Welt ist nicht das, was wir Menschen hervorbringen. Sie ist Gottes alleiniges Werk. Menschen haben sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg bemüht, Leid zu überwinden. Und doch ist es immer wieder nur zu neuem Leid gekommen. Als ich mein erstes Semester 1964 im Herbst in den USA war, belegte ich Philosophie, Geschichte und Logik neben anderen Dingen. Ich wusste nicht, was ich damit tat, in einer Sprache, die ich nicht mal richtig verstand. Beim ersten Klausur gab ich ein leeres Blatt ab, weil ich nicht mal die Fragen verstanden habe. Und doch ist mir der große Blick gegeben worden für das. Die Philosophen sind ständig auf der Suche nach einer Welt ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei. Ständig. Ich nehme an dieser Stelle nur zwei Beispiele. Da ist der große deutsche Philosoph Immanuel Kant. Und Immanuel Kant hat diesen kategorischen Imperativ formuliert: Handeln nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und er sagt, das können die Menschen, wenn wir sie nur genug bilden. Wenn jeder das Abitur hat, wenn jeder Akademiker ist, dann wird jeder auch gut werden. Das ist der Weg zum guten Menschen. Und wenn diese guten Menschen da sind, dann werden wir alle Probleme dieser Welt mittels Verträgen lösen. Und dann kann man Waffen abschaffen. Und dann ist das große Friedensreich da. Das große Friedensreich, das war Kants letzte Schrift. Seine Mutter war eine pietistische Stundenfrau in Königsberg in Ostpreußen. Die Vision dafür empfing er aus dem 21. Kapitel der Offenbarung des Johannes. Also, alle Akademiker, alle gut, Frieden, ewiger Frieden. Karl Marx sagt nein. Nicht die Akademiker, nur die Arbeiterklasse kann die Ursachen des Krieges beseitigen und eine Gesellschaftsordnung herbeiführen, deren internationales Prinzip der Friede sein wird, weil bei jeder Nation dasselbe Prinzip herrscht, Arbeit. Friede ist die notwendige Folge des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Während jede Klassengesellschaft gesetzesmäßig zum Krieg führt. Also, erstens, wir müssen alle Arbeiter, möglichst Handarbeiter werden, was heute etwas schwieriger ist mit der IT-Technik. Und zum anderen, wir müssen alle Produktionsmittel verstaatlichen. Und dann werden alle Menschen auf einmal gut werden und der Weltfriede wird ausbrechen. Und wir werden, wie es in Jesaja 2 heißt und wie es auf diesem Denkmal in New York heißt, Frieden schaffen ohne Waffen. Ich glaube, wenn Sie mal in New York sind, 9th Avenue, da ist das UNO-Gebäude, dann gehen Sie um das Gebäude herum, hinter dem Gebäude ist ein wunderschöner Garten, am East River. Und da haben sie ein Denkmal drin, da steht ein Schmied am Ampos. In der einen Hand hält er ein Schwert, in der anderen den Hammer. Und jetzt schmiedet er und man sieht, wie das Schwert sich zur Pflugschare formt. Und drunter steht ein Geschenk der Völker der Sowjetunion an die Vereinigten Nationen. Ich habe nur zwei Beispiele aus der Philosophiegeschichte genommen. Um deutlich zu machen, das ist das, was die Menschen aller Zeiten bewegt hat. Es war auch ein Stück Ziel der ökumenischen Theologie und Missionstheologie. Wilhelm, du erinnerst dich noch an die Kämpfe, die unser Bruder Rolf Schäffbuch geführt hat und Peter Beierhaus in den 70er und 80er Jahren. Wir denken noch dran, ja? Und heute haben wir in der evangelikalen Missionstheologie ein Programm, das heißt Transformationstheologie. Wo man sagt, dass Leute sich bekehren, ist nicht so wichtig. Wesentlich ist, dass wir am sozial-politischen Prozess teilhaben, damit wir so die Gesellschaft transformieren und die neue Welt entsteht. Das ist heute im evangelikalen Bereich. Und ich muss mich, wenn ich Missionstheologie lehre, mit diesen Dingen befassen. Und meine Studenten müssen, ich weiß nicht, ob du auch schon dabei gewesen bist, das lesen dann. Ja. Ich habe mich vorhin gefreut beim Hillerlied. Ich weiß nicht, ob Sie noch an den Vers denken. Wir haben jetzt den Hebräerbrief zu Ende gelesen. Kapitel 2, Vers 8 heißt es, jetzt sehen wir noch nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt sind wir noch in dieser alten Welt. Und ich denke an Römer 8. Jetzt stöhnt und seufzt die Schöpfung noch. und nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir erlöst sind, wir seufzen und warten auf die Erlösung unseres Leibes. A, von der Sünde, die in mir noch wohnt, in Ihnen vielleicht nicht, aber ich weiß es. Und B, von der Schwachheit und Krankheit. Wir werden alle älter. Wir warten. Und die Gefahr ist, dass wir nun das, worauf wir warten, in unsere Zeit jetzt schon herein haben. Jetzt schon. Immer gesund. Jetzt schon. Ich habe hier eine kleine Skizze oder vielleicht eine größere Skizze. Wir müssen die Zeit verstehen, nicht nur das Alte Testament spricht von der letzten Zeit. Bei ihm, Yamim heißt es bei Jeremia 31, es kommen Tage. Oder Acharon, danach. Oder unterschiedliche Bezeichnungen im Alten Testament. Es ist immer aber an den sogenannten Tag des Herrn gedacht. Und da wird dann wirklich die Herrschaft Gottes hereinbrechen mit unterschiedlichen Aspekten und Zeichen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament herüberkommen, dann merken wir, dass dieser Yom Adonai, Tag des Herrn, nicht nur 24 Stunden ist, sondern beginnt hier, wenn Jesus kommt. Das erste Wort im Markus-Evangelium, die Zeit ist erfüllt, die Gottesherrschaft ist da. Das heißt, wir sind hier in der Erfüllung der Verheißung. Und Jesus vollendet das hier am Kreuz mit dem Schrei, Tetelestai. Es ist vollbracht. Eigentlich, es ist gesiegt. Aber die alte Welt geht weiter. Jetzt sehen wir noch nicht. Die alte Welt der Sünde geht weiter. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Erdbeben, von Hungersnöten. Und ihr werdet verfolgt werden unter allen Völkern. Diese Zeit, die Sünde geht weiter. Um mich und in mir. Ich bin selbst daran beteiligt. Es gibt einen anderen Aspekt. Diese gleiche Zeit ist die Zeit der Gemeinde. Es war Karl Hartenstein, der sagte, diese Zeit kennzeichnet die Gemeinde in dreier Hinsicht. Es ist die Zeit des Zeugnisses und der Mission unter allen Völkern. Deshalb diese Dehnung der Zeit. Und es ist das Zeit des Leidens der Gemeinde. In keinem Jahrhundert sind so viele Menschen, so viele Völker, so viele Sprachen mit dem Evangelium erreicht worden, wie im 20. und in dem beginnenden 21. Jahrhundert. Und in keinem Jahrhundert haben so viele Menschen um des Glaubens an Jesus willen ihr Leben hingegeben, wie im 20. und 21. Jahrhundert. Das ist diese Zeit. Erfüllt, aber noch nicht vollendet. Und Vollendung ist das, was wir vorhin lasen. Halleluja, nun sind die Reiche der Welt des Herrn seines Christus. Und dazwischen drin sind wir jetzt. Wo? Auf dieser Zeitlinie, ob wir schon hier stehen oder noch hier oder ich weiß es nicht. Lass uns mich an einem Bild klar machen. B-Day. B-Day war an einem Junitag des Jahres 1944. Da landeten die alliierten Truppen an der Normandie. Es war ein heißes Ringen. Am Abend war das Meer an Omaha Beach, nicht Obama, Omaha Beach, vom Blut der Gefallenen noch rot gefärbt. Aber ein Brückenkopf war da. D-Day steht für Decision Day, auf Deutsch Entscheidungstag. Da war das Ende des Zweiten Weltkrieges entschieden. Die deutschen Truppen hatten dann im Dezember und Januar 44, 45 noch die Ardennenoffensive. Ich bin mit meiner Frau vor einigen Jahren in der Eifel in Luxemburg gewesen und wir sind über die Soldatenfriedhöfe gegangen. Aber dann kam V-Day. Victory Day, Siegestag. Und das war der 8. Mai 1945. Und wir stehen jetzt zwischen B-Day und V-Day. Es wird noch gekämpft, noch sehen wir nicht. Es ist ganz wichtig, dieses biblische Zeitbild, deshalb habe ich das so hingemalt, dass wir wissen, wo stehen wir. Nun eine andere Frage. Diese neue Welt, ich habe es vorhin mit meinem Hemd deutlich gemacht, ja? Wenn immer ich mir ein neues Hemd kaufe, oder ist eigentlich meine Frau, ich sage ihm, ich habe noch genug Hemd, sagt sie, also deine Hemden kannst du nicht mehr vor den Leuten anstehen. Ja, sei, dann reichst du heim noch. Jetzt kaufst du ein neues Hemd, sagt sie dann, ja. Also, wenn es etwas völlig Neues wäre, es geht über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Wenn man Leute vor 300 Jahren erzählt hätte, ach, vor 100 Jahren, was ein Laptop ist oder heute wie ein iPad, hätte sich niemand vorstellen können. Und so ist es mit dieser neuen Welt Gottes. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn von dem reden, das all unsere Vorstellungen noch bei Weitem übertrifft? Das muss ich ein wenig plagen mit einen theologischen Begriff. Man sagt, das geht einmal auf der Via Negationis, also die Verneinung. Wir haben vorhin gehört, von dieser neuen Welt gilt keine Tränen, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Kein. Ganze Berufsgruppen, etwa Bestattungsunternehmen, Erzpraxen und so weiter, Krankenhäuser müssen alle in Konkurs gehen. Gibt es nicht mehr. Warum? Weil es keine Sünde mehr gibt. Ich habe vorhin gesagt, erst muss die Sünde aus der Welt geschafft werden. Dann kann das kommen. Können wir uns diese Welt vorstellen? Nicht nur alles, was jetzt wie eine dunkle Wolke da ist, Tränen, Krankheit, Tod, Leid, Schmerz, wird weg sein. Und dann dieses wunderbare Bild, wo es heißt, er wird abwischen die Tränen von ihren Augen. Ich habe 11 Enkel. Du hast noch mehr, gell?
Doppelt so viele.
Kennst du alle Geburtstage? Dafür habe ich meine Frau, gell? Die Oma weiß alles. Ja? Wir wissen es doch, wenn sie kommen und die Tränen laufen und dann die Tränen. Und jetzt macht Gott das. Gott beugt sich herab, wischt die Tränen ab. Und dann werden sie still. Und doch ist das, was wir hier hören, alles schon im Alten Testament vorgenommen. Das Alte Testament spricht von dem neuen Himmel und der neuen Erde in Jesaja 65, von neuen Jerusalem, davon, dass der Tod verschlungen sein wird ewig, dass Gott die Tränen abwischen wird, dass Gott bei den Menschen sein, dass er ihr Gott und sie sein Volk sein werden und dass er alles neu schaffen wird. Und ich habe vorhin gesagt, die ganze Bibel wartet darauf, dass das kommen wird. Darauf gehen wir zu. Nicht. Nicht wahr, aber wenn wir von diesem Nicht reden, dann ist das Entscheidende noch nicht gesagt. Was wäre denn diese neue Welt Gottes ohne Gott? Schauen Sie, die Paradiese, man nennt sie nicht so, man nennt sie die Utopien, auf die die Philosophien und die Ideologien zugehen, sind alle Paradiese ohne Gott. Schlaraffenland ohne Gott. Da wäre Gott ein Störfaktor. Und Paradies ohne Gott ist Hölle. Paradies ohne Gott ist Hölle. Denn dann herrscht die Sünde weiter. Und deshalb ist das Wesentliche und das Zentrale Gott. Die Losung des neuen Jahres, ich nenne es schon von weg aus Psalm 73, 28, heißt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Liest man das im Zusammenhang, dann heißt es aber, am Ende nimmt er mich auf in seine Herrlichkeit. Ob dieser Mann, der den Psalm 73 gebetet und geschrieben hat, je gesund geworden ist, wissen wir nicht. Aber sagt, bei Gott sein. Bei Gott sein, das ist mir wichtiger als Gesundheit. Bei Gott sein ist mir wichtiger als täglich Brot. Bei Gott sein ist mir wichtiger noch als Leben. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Nicht wahr? Entschuldigung. Ja. Das ist, was Paul Gerhard dann in diesem Liedvers sagt. Willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören allzeit im Herzen dies heilige Wort. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßeste und das Allergewisseste. Aus allen Schätzen der edelste Ort. Und da kommen wir eben an diesem Punkt hin, wo wir sagen müssen, das geht eigentlich über unsere Vorstellungen hinaus. Und deshalb genügt es nicht, von dieser Via-Negation ist kein zu reden. Sondern es gibt das zweite, die sogenannte Via Majestatis, also den Weg der Majestät, der Exzellenz oder der Herrlichkeit. Via Glori, da fehlt ein E da hinten drauf, im Genitiv. Und damit komme ich zu ein klein wenig den Blick in die Herrlichkeit hinein. Pinselstrich. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis. Und die Stadt aus reinem Gold. Und die Mauern um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Und jetzt wird's aufgezählt. Der erste ein Jaspis, der zweite ein Saphir. All diese Edelsteine. Eine Stadt nur aus Edelsteinen. Es ist wenigstens schon 30 Jahre her. Da hatte ich Bibeltage in der Stadtmission in Pforzheim. Ich hatte über diesen Vers gesprochen. Da sagte am Ausgang des Saales eine Frau zu mir, mein Mann war Fasser. Also die Fasser sind die, die die Diamanten in die Ringe und so weiter fassen. Und er hat ein kleines Kästchen mit eine kleine, mit all diesen Steinen, möchten Sie die mal sehen, ich bringe sie Ihnen mit. Ja, sagte ich, bringen Sie mit, der nächste Abend war der letzte Abend. Und dann brachte sie es mit mir, ein kleines Etui. Und drin Splitter von diesen Steinen. Du liebe Zeit, habe ich gedacht, ist das alles? Wenn Adolf Schlatter stirbt, dann sitzt seine Frau am Bettrand und sagt, Väterle, brauchst nicht traurig sein, bald dürfst du zwischen den Edelsteinen der himmlischen Stadt umherwandeln. Dann sagt der alte Schlatter zu seiner Frau, Weib, halt doch das Maul jetzt. Was interessieren mich jetzt noch Edelsteine? Ich will bei meinem Heiland sein. Schauen Sie, diese Edelsteine, die sind das Schönste, das Beste, das Größte, was diese Welt bieten kann. Und jetzt sieht Johannes das und sagt, schaut mal, das ist dort und das übersteigt. Wer von uns kann sich das leisten? Und Gott ist noch mehr. Die neue Welt Gottes ist kein Juwelierladen, sondern es geht darum, dass ihre Herrlichkeit und Schönheit alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Und deshalb wird hier das Beste, das Schönste, das Herrlichste, was diese Welt hat, zusammengetragen. Als Gleichnis für die Gegenwart Gottes und des Lammes, das alles übertrifft. Und wenn man diesen Abschnitt liest, dann ist wie eine Klammer außenrum gelegt, Vers 11 und 22. Da heißt es nämlich, die hatte die Herrlichkeit Gottes, Kabod Adonai im Alten Testament. Die Doxa Theou im Neuen Testament. Und ihr Licht war gleich, denn alle Edel sind gleich. Hier der Vergleich angestellt, wie ist denn das die Herrlichkeit Gottes? Und ich sah kein, in Vers 1 am Schluss, die Klammer schließt dann, kein Tempel. Denn der Herr, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Jetzt brauchen wir keine Sonne und Mond mehr. Eine neue Welt. Eine Welt ohne Mond, eine Welt ohne Sonne. Eine Welt ohne Mond, das gäbe enorme Sturmfluten bei uns. Eine Welt ohne Sonne wäre minus 200, total am Nullpunkt. Eine völlig andere Welt, als wir es uns denken können. Und ihre Leuchte, ihr Licht war das Lamm. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Die Herrlichkeit Gottes ist diese Klammer um diese Beschreibung der Stadt herum, am Anfang und am Ende. Macht uns deutlich, das Lamm hat sich schlachten lassen für uns, damit wir Zutritt haben. Die ausführlichste Beschreibung dieser neuen Stadt Gottes im Alten Testament finden wir in Hesekiel Kapitel 40 bis 47. Und wissen Sie, was die letzten beiden Worte dieser Beschreibung sind in Hesekiel 47? Im Hebräischen Adonai Shammah. Da ist Gott. Das ist das Ziel. Da ist Gott. Und da ist alles dann drin zusammengefasst. Luther konnte sagen, lieber mit Jesus in der Hölle als ohne Jesus im Himmel. Da ist Gott. Ein weiterer Pinselstrich. Sie hatte 12 Tore und auf den Toren die 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Und die Stadt hatte 12 Grundsteine und auf den Namen die 12 Apostel, auf ihr die Namen der 12 Apostel des Lammes. Ich sage, hier stimmt doch etwas nicht. Nicht wahr? Wenn es um die Tore geht, dann müssen das doch die Apostelnamen sein. Und das Alte Testament ist doch der Grund für das Neue. Sicher hat sich Johannes hier geirrt oder einer der Abschreiber. Es wäre wunderbar, jetzt Bibelkritik mal ansetzen lassen, Literarkritik. Ja? Steht die Welt hier Kopf? Nein, sie steht nicht Kopf. Denn was das Evangelium trägt, was die Gewissheit trägt, ist das Evangelium, das Jesus durch die Apostel hat verkündigen lassen. Und das Evangelium ist das Fundament. Im Alten Testament haben wir die Verheißung und das sind die Einladungen. Aber die Tür bliebe verschlossen, der Verheißung, wenn wir nicht das Wort der Apostel von der Vergebung der Sünden in Christi Blut hätten. Ohne das Evangelium keine neue Welt Gottes. Ein fünfter Pinselstrich. dreimal eigentlich dasselbe. Ich lese nur diesen mittleren Vers, aber Sie sehen, es ist verteilt. Das ist am Ende des ersten Abschnittes, das habt ihr weggelassen, als ihr mir den Text zuwiest. Ich weiß nicht warum. Sollen wir das in Zukunft streichen? Ja, ihr habt doch was gedacht. Ich habe mir gedacht, was ihr gedacht habt, aber ich sage es jetzt nicht. Ja. Und dann am Schluss der Beschreibung dieser neuen Stadt steht es wieder da. Und dann noch einmal am Ende des Ganzen. Dreimal draußen sind, draußen sind, draußen sind. Dreimal wird die Beschreibung der Herrlichkeit der neuen Welt Gottes unterbrochen. Damit wir nicht vergessen, es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Nicht alle werden selig werden. Nicht alle werden in den Himmel kommen. Ich habe vorher bei dem Bild, bei der Skizze der Geschichte rein, habe ich ganz vorne gesagt, keine Sünde. Nicht, wie ist das möglich? Keine Sünde. Und das alles ist nichts anderes als Beschreibung der Sünde. Das heißt, es kommen nur die hinein, die ihre Kleider gewaschen und helle gemacht haben im Blut des Lammes. Und ob wir am Ende gerettet werden, entscheidet sich nicht in der Ewigkeit, sondern heute, jetzt. Jetzt bietet uns das Evangelium von Jesus Christus die Vergebung der Sünden an. Jetzt will er uns durch seinen Heiligen Geist zu Kinder Gottes machen. Die Ewigkeit beginnt nicht irgendwann in der Zukunft, sie beginnt jetzt. Ist jemand in Christus, dann ist er schon keine dieses neue Schöpfung. Gehört schon zu dieser neuen Welt Gottes dazu, ist Teil derselben. Noch in dieser alten Welt, noch sehen wir nicht. Aber wer dieses Wort aufnimmt und Namen Jesus, von dem gilt es, dass er in diese neue Welt Gottes hineingeht. Zum Abschluss. Einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts war Ludwig Wittgenstein, gebürtig von Wien, die meiste Zeit seines Lebens in London. Und er hat sich vor allen Dingen philosophisch mit dem sogenannten Bereich der Semantik, das ist die Philosophie der Sprache, befasst. Was können wir denn mit Sprache ausdrücken? Und er sagt, wir können mit Sprache immer nur das ausdrücken, was in unserem Erfahrungsbereich, in unserem Lebensbereich drin ist. Ich war Missionar in Papua-Neuguinea. Wenn wir dort im Urwald den Leuten erzählt haben, wie das in Europa ist, dann hatten wir nicht mal Worte in der Sprache, um das auszudrücken. Als ich dort in der Bibelschule Gemeindeälteste ausbildete, musste ich feststellen, es gibt nicht mal ein Wort für Gnade. Wie kann ich Evangelium lehren, wenn es kein Wort für Gnade in der Sprache gibt? Es gab kein Wort für Frieden, weil es eine Welt ohne Gnade und eine Welt ohne Frieden war. Und über das, was wir hier gesagt haben, ich habe ja nur Pinselstriche gezeigt heute Abend. Nicht, weil er sagt, Ludwig Wittgenstein, seine Philosophie, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Schweigt doch von dem! Und heute muss man das nie mehr sagen, die Pfarrer predigen schon lange nicht mehr drüber. Und in den Gemeinschaften hört man auch kaum noch etwas davon. Meine Frage ist aber, dürfen wir das verschweigen? Ich sage das Gegenteil, darüber muss man reden. Und wenn man mich fragt, warum muss man denn darüber reden, da habe ich hier Gründe genannt. Wir müssen drüber reden, um Sehnsucht zu wecken. Dort möchte ich hin. Schauen Sie, das ist doch, was den Menschen im tiefsten Grund ihres Herzens sich ersehnen. Jung Stilling, der Erweckungsprediger, sagte, Christen sind Menschen, die Heimweh haben. Ich weiß, das ist eine Spannung. Als unsere Kinder ins Gymnasium bzw. Realschule gingen, haben wir Sonntagabend oft Lieder gesungen, gebetet und dann haben sie ihre Fragen gehabt. Und einmal war es auch um dieses Thema. Und dann sagte unsere Gabe, sie war da so 21, sie war schon im Studium in Ludwigsburg, aber ich hätte doch noch so gern heiraten vorher. Ja? Diese Spannung, wir möchten ja einerseits, das gehört ja dazu. Und andererseits, dort gehören wir hin, in dieser Spannung. Und im Lauf des Lebens verändern sich dann die Gewichtungen, aber ein Stück weit bleiben wir immer noch Menschen der Erde. Meine Schwiegermutter wurde 93 und in den letzten Jahren war sie in der 24-Stunden-Pflege mit Wickeln und allem. Hat sie gesagt, ach, wenn ich bloß sterben dürfte. Da habe ich gesagt, Oma, aber im Himmel gibt es kein Brezel. Ha, hol mir doch nochmal Brezel. Dann will ich wenigstens noch so lange da bleiben. Ja. Also wenn ich sage Sehnsucht wecken, das heißt nicht, dass wir weltfremd werden. Und doch, wir wissen, dort ist unsere eigentliche Heimat. Ein anderes ist Mut geben. Schauen Sie, es wurden noch nie so viele Menschen um des Glaubens willen verfolgt wie heute. Heute an diesem Tag sind mehr als 12.000 Menschen weltweit um des Glaubens gestorben. Heute. Was gibt Ihnen den Mut, wenn es keinen Blick in diese neue Welt Gottes hinein gibt? Warum leiden, wenn es kein Ziel gibt? Das Ziel gibt Mut. Bengel, der ja kein Fremder hier ist, schreibt in seinem Kommentar zur Offenbarung, sie wurde unter Tränen geschrieben und wird nur verstanden, wenn sie unter Tränen gelesen wird. Warum muss man davon reden, um Trost zu spenden? Ja, wir müssen davon reden. Nicht wahr, Paulus sagt, wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Ich denke noch an die Grippeepidemie in Neuguinea 1969. In dem Gebiet, in dem ich dort war, im Sepik, war noch nie vorher eine christliche Beerdigung. Und jetzt starben die Menschen. Ja, sollen wir denn als Christen genauso verscharrt werden wie die Heiden? Dann sagte ich, nein, über dem Tod wollen wir Gottes Wort. Und das war meine erste Beerdigung, die überhaupt die erste christliche Beerdigung in diesem Bereich Neuguinea. Und mein Text war, wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Hoffnung geben. Und das Letzte, wir brauchen das, wir müssen davon reden, damit wir nicht im Diesseits versinken. Wir merken doch, wo es in den letzten 15, 20 Jahren hingeführt hat, seitdem man nicht mehr von der Ewigkeit predigt und redet, dass wir auch im evangelikalen Bereich, auch in der Missionstheologie, ich habe vorhin die Transformationstheologie genannt, total im Diesseits versinken. Aber das Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, weist immer über Tod und Grab hinaus. Das Ziel dessen, was wir glauben, liegt jenseits unseres Lebens hier. Deshalb bin ich Christ geworden. Unsere Worte mögen ja schwach sein. Ich weiß nicht, was Sie heute Abend gedacht haben. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, nicht wahr? Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir können es gar nicht in Worte fassen. Das ist das, was Wittgenstein sagte. In keines Menschen, das ist also nicht mal ausgedacht, glaubt mir sonst. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Jetzt sind wir am Ende von Offenbarung 22. Und so wie es in Kapitel 21, Vers 7 hieß, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, so heißt es am Ende noch einmal, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen, ja, komm, Herr Jesu. Und die Gnade des Herrn Jesus Christus ist mit euch. Das ist das letzte Wort des Neuen Testaments, der Offenbarung des Johannes und der Bibel. Und so habe ich mit Ihnen ein klein wenig den Blick hineingewagt. Ich sagte, das sind einzelne Pinselstriche, die ich mit Ihnen ansah. Mehr nicht. Und Ihnen ist jetzt überlassen, dass Sie mehr sich damit hineinbegeben. Vielen Dank.
Ist mir besonders hängen geblieben,